Folien. Wohin denn?
Ist an.
Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für deine Güte, dass Markus jetzt sich vorbereitet hat und dein Wort ist mächtig, auch in unser Leben zu sprechen. Und darum bitte ich dich, dass du das jetzt einfach tust und Markus kräftig gebrauchst. Schenke ihm Ruhe und Frieden, dein Wort so weiterzugeben, wie du es möchtest. Amen. Amen.
Danke, Matthias. Also so machen wir jetzt fast ein bisschen zu großspurige Ankündigung, wer ich bin. Ja. Also ich halte euch heute die Predigt. Ja. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch alle begrüßen in unserem Obergemach. Ich habe so dieses Bild, ich habe ein Lied gehört auf der Herfahrt, oder höre ich immer wieder dieses Lied. Das ist von der Gruppe Upper Room. Also ich bin des Englischen leider nicht ganz so mächtig. Upper Room heißt ja Obergemach. Ja, habe ich mir googeln lassen. Und das finde ich jetzt irgendwie ein cooles Bild, dass wir hier jetzt einfach stehen oder dass wir zusammen sitzen, wie Jesus mit seinen Jüngern im Obergemach war. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Die ganzen Kissen, die ausgelegt sind, jeder hat sich so gemütlich einen Platz gesucht. Jesus lag da und Johannes liegt an seiner Brust. Petrus sitzt ihm irgendwo gegenüber, hat so seine Jungs um sich geschart. Judas, den sehe ich irgendwie immer in der Ecke, irgendwo sitzen, alles genau beobachtend, ruhig. Aber und so sitzen alle an ihrem Platz und fühlen sich wohl und kommen zur Ruhe und schauen auf ihren Meister. Ich denke, das ist ein gutes Bild für uns jetzt. Jetzt sitzen wir hier, das Fenster geht auf, frische Luft kommt rein und wir wollen das Wort heute betrachten. Und ich habe den Bibeltext gesehen, habe gedacht, oh Mann, hey, es gibt ja viele Geschichten in der Bibel, aber von einigen kann ich wirklich sagen, die habe ich schon 100 Mal gelesen. Und sowas lesen wir jetzt heute. Und das ist nämlich die Speisung der 5000. Ist das untertrieben, wenn ich sage, ich bin jetzt knapp über 30, über 50. Ich habe das bestimmt schon 100 Mal gehört, ja, diese Geschichte. Und habe sie bestimmt schon in fünffacher oder was weiß ich, wie oft in alle Ecken ausgelegt kriegt, ja. Und er denkt, boah, Herr, was soll ich tun, was soll ich sagen? Ja? Und es war echt herausfordernd, aber es ist wirklich stark. Ja? Das Wort Gottes ist tatsächlich lebendig. Es spricht doch manchmal Dinge, die ich auf einmal an, die haben mich vor 10 Jahren oder so oder vor 5 Jahren nicht angesprochen. Aber das Leben verändert sich, du veränderst dich und auf einmal hat ein Wort, das hast du so oft gelesen, auf einmal so ein Impact, so eine Schlagkraft oder berührt dich und sagt, wow, so habe ich das irgendwie noch nie gelesen. Obwohl du weißt, du hast das so viele Male gelesen. Ist das nicht cool? Und so schlagen wir heute auf Markus 6. Markus 6, die Verse 32 bis 44. Ich möchte es vorlesen. Ich möchte euch versuchen, einfach in meine Gedanken oder ich hoffe auch, dass ich einfach vom Geist, und es war meine Bitte, geleitet, das sage, was euch für euch wichtig ist, für euch ein Trost ist, für euch eine Ermahnung ist, für euch eine Stärkung ist, Ermutigung, Kraft. Weil wir das ja so arg brauchen im Alltag. Ja? So, dass wir wirklich, wie wir es vorher gesungen haben, dass wir widerstehen können und dass wir wirklich sagen können, wenn wir auf Gottes Seite sind, dann können wir allem widerstehen. Dann kann der Teufel noch so brüllen und uns Angst machen und wir sagen, nein, ich stehe fest in unserem Herrn. Aber das ist jetzt, wenn wir so sitzen und uns bequem gemacht haben, eine theoretisch klare Sache, aber wenn dann die Ängste kommen, wenn die Anfechtung kommt, wenn die Arbeit kommt, die geschrieben war, soll, wir haben uns irgendwie schlecht vorbereitet, da haben wir fast auf einmal richtig Angst. Und da kommen Gedanken in dir hoch und das ist eine Anfechtung und dann zu reagieren. Und ich finde, darum geht es heute auch ein bisschen. Oder ein bisschen auch ist ein Thema. Und ich möchte lesen ab Vers 32. Ich muss jetzt noch irgendwie schon gucken, dass ich das ein bisschen anders, ohne dass ich was kaputt mache. Weil das blendet gerade so. Okay. Markus 6, ab Vers 32. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie. und liefen zu Fuß von allen Seiten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen: Der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf am Brocken 12 Handkörbe voll. Und von den Fischen und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Die Vorgeschichte ist ja die: Jesus hat die Jünger ausgerüstet und hat sie ausgesandt. Sie sollen Buße predigen und sollen Wunder tun. Und das taten sie auch. Sie zogen aus, predigten die Buße, dass sie die Vergebung sollen sie predigen, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Dazwischen hörten sie, das war die Predigt von letzter Woche, das, was mit Johannes passiert, dem Täufer, dass er enthauptet wurde. Auch der war ja ein Prediger, der die Buße gepredigt hat. Nur die Jünger hatten jetzt noch diese Vollmacht von Jesus bekommen, Dämonen auszutreiben, Heilungen zu tun. Und sie kommen mal zu Jesus und berichten ihm und erzählen, was sie getan haben, was sie erlebt haben. Und es muss, glaube ich, ein brutales Zusammenkommen sein. Jeder wollte erzählen, was er Großes getan hat. Boah, ich habe geheilt oder ich habe jemand die Hände aufgelegt und der Dämon, der ihn wirklich gequält hat, ist ausgefahren. Wir konnten das alles sehen. Was war das für ein... Und Jesus sagt dann: Komm, wir müssen uns ausruhen. Lasst uns an einen öden Ort gehen. Denn es war auch so, dass immer Leute kamen und gingen, wo Jesus war. Und er heilte auch viele. Und natürlich denke ich, dadurch, dass es viele wussten, kamen sie. Und Jesus hat aber zu den Jüngern gesagt: Komm, wir fahren über den See, lass uns an einen öden Ort gehen und ausruhen. Einen öden Ort, also stellen wir einen öden Ort alles vor, alles, was wir irgendwie nicht mögen. Ja? Es ist vielleicht kalt, es ist heiß, es ist nichts Schönes da, es ist kahl. Man ist dort und man erlebt von außen nichts. Man ist eigentlich nur mit sich selber so beschäftigt. Und das ist, denke ich, auch das, was Jesus eigentlich vorhatte mit seinen Jüngern. Er wollte sie mal rausnehmen aus dem Trubel. Und so gingen sie in dieses Boot und fuhren über den See an einen öden Ort. Und das Irre ist, die Leute, die haben das gesehen, die haben erkannt, oh, das ist Jesus mit seinen 12 Jüngern und sind irgendwie um den See, haben irgendwie geguckt, wo fahren die hin, wo wird das wohl sein, wo die rauskommen. Und die haben alle Leute mobilisiert, wo sie unterwegs getroffen haben. Und da legten die an, sie schauten hoch und auf einmal war da eine riesen Menschenmenge. Also nichts für die Jünger mit Ausruhen und auch nicht für Jesus. Aber die Reaktion von Jesus finde ich auch irgendwie stark. Der hat jetzt nicht gesagt, Mensch, blöd, ey, jetzt wollte ich eigentlich da ruhen mit meinen Jüngern und jetzt sind da 5000 Leute oder nur Männer, das sind ja bestimmt fast 10.000 gewesen dann insgesamt. Sondern er schaute sie an und dann sagt er das, er wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also unruhig, ohne Ziel, ohne Sicherheit, ohne einen Rückzugsort, ohne dass jemand da ist, der sie beherbergt. So hat Jesus diese Menschenmasse gesehen. Ich weiß nicht, wenn Jesus jetzt hier stehen würde, also der ist viel cooler wäre wie ich, was er bei uns sehen würde. Weil er sieht uns ja und er sieht nicht so, wie ihr alle top ausseht und gut und schön seid, sondern er sieht in euer Herz und er weiß, was ihr mitgebracht habt. Sagt er da auch? Oder wird innerlich bewegt und sagt, boah, wir sind so getrieben oder wir sind so unsicher, verwirrt. Ist das so? Und dann, und das finde ich eines von den ersten Wunder, das wir heute sehen, dass Jesus gesehen hat, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er wurde innerlich bewegt und dann fing er an, sie zu lehren. Und nicht, dass es stund, wie wir das jetzt vielleicht machen, oder wer weiß, wie lange die Predigt geht. wirklich muss eigentlich fast der halbe Tag gewesen sein. Er hat geredet und hat sie gelehrt. Und ich denke, wenn Jesus eine Menge lehrt, dann lehrt er sie nicht einfach so, weil er gerade nichts anderes zu tun hat oder so, sondern weil er gesehen hat, sie brauchen ein Wort, sie brauchen eine Festigkeit. Und ich denke, deshalb ist es, fand ich auch so wichtig, was der Dave auch gemacht hat. Er hat so ein Statement abgegeben, er hat so etwas klargestellt. Weil es so wichtig ist, wie wir denken und wie wir über Dinge fühlen, weil es unseren Alltag so arg betrifft. Weil es solche Auswirkungen hat. Es ist ganz wichtig, dass wir da gefestigt werden. Und das hat Jesus auch gesehen. Sie sind verwirrt, sie sind unsicher. Deshalb lehre ich sie. Deshalb sage ich ihnen die ganzen Ratschlüsse Gottes. Deshalb erzähle ich ihnen, wie das im Reich Gottes ist. Und das ist genau das, was die Menschen stärkt, was sie zufrieden macht. Jesus oder die Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben neu bringt, die sind nie alt. Die sind nie so altmuffelig, ja, wie wenn man so in ein Haus geht, wo manchmal alte Leute sind. Da muffelt es manchmal alt. Ja. Wurde nicht viel verändert die letzten Jahre. Und es ist so, ja, man wird gerne die Fenster aufreißen und man sagt, jetzt schüttelt mal die Kissen raus und zieht mal eure Betten neu ab, wie auch immer. Aber wenn Jesus kommt, dann will der was Neues schaffen. Dann will der uns verändern. Und das ist aber, diese Veränderung ist nicht ein, du musst jetzt das machen oder das, sondern wir leben auf. Weil Jesus ist Gott und Gott ist unser Schöpfer. Er hat einen guten Plan für unser Leben. Auch wenn wir manche Dinge, die in unserem Leben jetzt, heute oder auch in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Jahren passiert sind, nicht verstehen, nicht einordnen können, so dürfen wir wissen, er hat einen Plan und er hat einen guten Gedanke über uns. Und das finde ich so stark. Und Jesus erbarmt sich über die Menschen und lehrt sie. Und diese Lehre ist für mich echt schon ein Wunder, weil es ist so stark. Wer hat dieses Vorrecht, Jesus einen halben Tag lang zuzuhören? Von Angesicht zu Angesicht. Das finde ich wirklich stark. Und dann ist halt auch so, wir sind Menschen, wir kommen an unsere Grenze und ich denke auch, die Jünger sind an ihre Grenze gekommen. Vielleicht wollten sie sich wirklich jetzt mal zurückziehen und mal endlich essen. Ja? Und dann haben sie auch gesehen, boah, jetzt sind 5000 Leute da. Wie soll man die jetzt, oder woher sollen die essen? Weil der Ort, wo wir sind, der ist öde. Da ist nichts, da ist null. Und da sagen sie diesen Plan, ja, Jesus schickt doch die Leute jetzt weg, schickt sie auf die umliegenden Dörfer und in die Höfe und lass sie kaufen. Und dann sagt Jesus was, und ich stelle mir da die Gesichter der Jünger vor, wo er das sagt, gebt ihr ihnen zu essen? Ich denke, hä? Und dann sind sie auch gleich ein bisschen, ich stelle mir dann auch gleich wieder der Judas vor, der tickert gleich, er rechnet gleich, tuk, tuk, tuk. Oh ja, halbes, das war ja ein halbes Jahreslohn, der da jetzt irgendwie draufgehen würde für diese Vesper, das man da jetzt zahlen muss. Das kann doch nicht sein, oder? Kann es sein, dass du das wirklich, unser Geld, das wir jetzt haben, und sollen wir das wirklich machen? Aber Jesus hat ja das nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, geht in die Höfe und kauft ein und bringt es zu essen, sondern er hat gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann, muss ich noch weitermachen, bevor ich weiterdenke. Und dann sagt ihr, wie viele Brote habt ihr? Dann sind natürlich gucken müssen, wer hat die Brote besorgt, die Fische, wie viel haben wir gekauft? Dann haben wir gesagt, 5 sind da. 5 Fische, 5 Brote, 2 Fische. Ist es nicht interessant, dass Jesus das fragt? Wieso fragt er das die Jünger? Wie viel habt ihr eigentlich? Was habt ihr eigentlich da? Ist es nicht so in unserem Leben, dass wir das, was wir haben, manchmal als zu wenig? Ich bin zu schwach, ich kann schlecht reden. Ich habe mich schlecht auf die Arbeit vorbereitet, das kann nichts werden. Ist immer zu wenig, oder? Letzte Woche durfte ich kurz mitkriegen, wie für jemand es schwierig war, vor einer Arbeit zu hocken und die Arbeit dann zu schreiben. Was da für Gedanken aufgekommen sind. Kannst du mal das Handy, ich bin hinter die Holle, habe ich das Handy vergessen. Wie schwer es sein kann, auf einmal abliefern zu müssen und du bist dir aber überhaupt nicht sicher. Da ist alles andere da, wie boah, endlich kommt die Arbeit, ich möchte jetzt immer alles aufschreiben, was ich kann. Sondern da bist du eher in Panik. Da bist du ängstlich. Du bist fast schüchtern und denkst, oh nein, das klappt nicht. Unbehaglich. Du bist verzweifelt. Da kommt eine Verzweiflung hoch. Du bist eigentlich wie gelähmt. Angst knockt dich voll aus. Und irgendwie kommt mir da, als ich mich vorbereitet habe, war immer diese Angst so in meinem Kopf. Obwohl es da jetzt so nicht direkt in diesem Text steht, aber das, was die Jünger auch sagen, ja, soll er mir jetzt hingehen und für 200 Denare Essen holen? Was verlangst du von uns? Erstens ist es total dumm, ja, und zweitens, das ist unser ganzes Geld, ja, wir haben da nichts mehr. Und dann Angst vor dem, was kommt. Aber Jesus hat zu ihnen gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und so verlangt er das auch von uns. Er hat ja ein paar Verse vorher, hat er zu den Eltern, wo die Tochter er gesund gemacht hat, was hat er da gesagt zum Schluss? Das ist am Ende von Kapitel 5 und sagte, man solle ihr zu essen geben. Irgendwie ist das Einzige, was Jesus in manchen Situationen uns noch zutrauen kann, gibt zu essen, das andere mache ich. Ja? Und so sehe ich das da auch, dass Jesus von uns einen Schritt verlangt. Einen Glaubensschritt. Aber auch vor allem eine Sache, dass wir wissen, wer wir sind und wer er ist. Dann wird nämlich das ganz anders laufen in manchen Situationen bei uns. Ja? Jetzt gehen wir mal schön diese Arbeit durch. Ich möchte das jetzt mal Teenager und wer schreibt Arbeiten die nächste Woche? Sind doch, oh, das ist Dave auch, okay, Respekt. Es sind einige Leute da, wo Arbeiten schreiben. Ja? Wie geht man jetzt daran? Du bereitest dich vor und manchmal ist es so, da ist so viel in der Woche, du würdest dich gern vorbereiten, dann hast du vielleicht sogar Kinderstunde oder du bereitest dich auch vor oder gehst in den Teenie-Kreis oder hast Ältestenkreis, ja, und du kannst dich gar nicht so vorbereiten, wie du willst auf die Arbeit. Also auf jeden Fall ist es für dich viel zu wenig. Aber was sagt Jesus zu dir? Was hast du gelernt? Und dann kannst du dann sagen, ja, ich wollte und aber was fragt Jesus? Was hast du gelernt? Ja, ich habe da die halbe Stunde gelernt und da habe ich auch nochmal 2 Stunden hingehängt, aber das ist nicht, das ist zu wenig. Aber Jesus fragt, was hast du gelernt? Und sagst du, kommst dann wirklich vielleicht irgendwann auf diesen Punkt, 3 Stunden habe ich gelernt. Und was sagt jetzt Jesus? Hey, ist ja voll zu wenig. Das wird nie was. Kein, das wird nie was, Leute. Du bist echt faul, ja, Dave. Ich weiß, du hast viele Ausreden, ja, Familie und so, aber das ist einfach nichts. Ja. Und du, Hannah, du bist ein Teenie-Kreis gegangen. Das kann nicht sein, du musst da lernen. Macht sowas Jesus? Nein. Wenn wir jetzt da sehen, wenn wir uns den Text angucken, fragt Jesus, was habt ihr? Die sagen, 5 Brote und 2 Fische. Und was will Jesus von den Jüngern? Die 5 Brote und die 2 Fische. Mehr will er gar nicht. Und dann tut er sein Wunder. Aber was er von dir verlangt, ist, dass du das, was du bringst, was du kannst, was du bringen konntest oder was du bringst, dass du das ihm gibst. Weil er, und das sehen wir dann nachher, wenn wir den Text weiterlesen, wird es so vervielfachen, was du gelernt hast. Obwohl es für dich viel zu wenig ist. Und es, da geht es nicht nur die Sache mit der Arbeit. Ja? Da geht es in jedem Alltag, in jedem Arbeitsleben, in jedem Anforderung mit Kindern und so. Da kommst du so oft an Grenzen, wo du dann einfach sagen musst, ich schaffe das nicht. Das ist zu wenig. Und du resignierst. Aber wir brauchen nicht resignieren, sondern wir dürfen Jesus das geben, was wir haben. Du kannst sagen, Jesus, ich habe das. Ich habe nicht mehr. Aber soll ich euch was sagen? Jesus will gar nicht mehr. Der will nur das, was wir haben. Das ist mir irgendwie so, das ist so irre. Aber was macht die Angst mit diesem Zustand? Die Angst, die knockt dich aus, die bringt dich in Panik. Bevor der Lehrer die Unterlage bringt, da bist du so verzweifelt, dass du nicht mehr weißt, was vorne und hinten ist. Und es ist so schlimm, das fand ich so hart. Und sage, boah, was ist das? Ich will nicht, dass das jemand erlebt. Ich will das selber auch nicht erleben, in Angst leben. Aber wie ändern wir das? Weil Angst ist ja wie so ein Nebel. Du kannst ja nicht aufhalten, der Nebel bleibt weg. Er umhüllt dich auf einmal. Und ich hatte dieses Bild, Angst ist wie Alkohol. Umso mehr du dich der Angst hingibst, Angst ist ja von der Sache her gut, wenn du Angst hast, wenn du ein Löwe stehst, sollst du nicht mehr hingehen und streicheln, sondern du hast Angst und gehst weg. Ist sehr gesund. Manche sagen ja, ein Viertel Wein, so alle paar Tage ist auch gesund. Ja? Aber wenn du da immer mehr jetzt jeden Tag eine Flasche Wein, nur noch in Angst lebst, weil du immer alles in Befürchtung hast, dann wird dich das irgendwann kaputt machen. Der Alkohol macht dich kaputt. Alles, was drumherum ist, dein Leben, deine Ehe. Mein Vater war Alkoholiker. Und ich hatte schon als Teenager immer diese Frage. Er hat ja den Alkohol getrunken und manche Sachen, weil er mit manchen Sachen nicht klarkommen ist. Aber durch das, dass er den Alkohol getrunken hat, hat er die Sache nicht besser gemacht, sondern er hat viele, viele andere Probleme geschaffen. Und die Probleme, wo er eigentlich gehabt hat, die haben sich irgendwann gelöst. Und die, wo er aber durch den Alkohol dann gebracht hat, die waren dann richtig brutal schwierig. Und so denke ich, ist das auch mit der Angst. Wenn du dich der hingibst, dann macht die so viel kaputt in deinem Leben. Dann ist es nicht nur die Arbeit, die da jetzt geschrieben werden muss. Du wirst dann morgen, du schreibst die Arbeit und du wirst es vielleicht gut machen oder auch schlecht. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir uns der Angst hingeben, dann werden wir irgendwann starr. Dann werden wir mutlos. Dann werden wir, manchmal so sind wir wie lebendig tot. Wir leben zwar unser Leben, aber da ist keine Freude da. Da ist nur noch Misstrauen da. Da ist nur noch Dunkelheit da. Und wir sind aber Kinder Gottes, des Höchsten. Wir sind durch Jesus Christus befreit. Sein Blut hat die Macht, deine Sünde wegzuwaschen und dich zu befreien, zum neuen Menschen zu machen. Das heißt also, dieser Schritt, das anzunehmen, das ist dein Part. Es ist alles vollbracht. Aber wenn du das nicht annimmst, wird Gott dir nie das aufzwängen. Sondern er gibt uns diesen freien Willen. Und das finde ich irgendwie so krass, dass er wirklich darauf wartet. Er ordnet sich eigentlich seinem eigenen Wort unter. Er gibt jedem das ewige Leben. Und jeder, der hier sitzt und ewig leben möchte, bei ihm in Ewigkeit und auch dieses Leben schon nicht nur in Dunkelheit leben will, sondern in Zuversicht und Hoffnung, der nimmt einfach, wagt diesen Schritt und sagt, Jesus Christus, ich nehme dieses Blut an, das du für mich vergossen hast. Das, was du für mich vollbracht hast, das Erlösungswerk. Und dann bist du befreit. Und dann kommt hier dieser Schwenk. Wir sind neue Menschen, eine neue Kreatur, steht es glaube ich irgendwo. Und wir haben einen, und das ist das Wichtige, wir haben einen neuen Machthaber über uns. Oder noch besser, wir sind sogar Kinder dieses Machthabers. Also Gott ist unser Vater. Jesus, der Bruder, der Herr, unser Freund. Und jetzt kommt diese Angst vor dieser Arbeit, Angst vor diesem Tag, Angst vor der Begegnung. Und sie kommt wieder um dich und du bist wieder in diesem Schatten. Und jetzt ist diese Entscheidung, was du weißt. Und deshalb ist diese Lehre wichtig. Du weißt, du bist Gottes Kind. Du bist neu. Ich habe diesen Papa um mich, der für mich ist, der gute Gedanken über mich hat, der mich lieb hat und der mich nicht in den Dreck drücken will. Der mich nicht niederdrückt, nur weil er jetzt statt 3 Stunden nur 2 Stunden gelernt hat. So ist Gott nicht. Deshalb kannst du, wenn du Angst hast, und sie wird kommen, und dadurch, dass der neue Mensch, der du jetzt geworden bist, so neu ist, lässt sich, wir sind halt noch in diesem Körper drin, lässt sich der manchmal durch diese Schreie, ja, es heißt ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht uns zu verschlingen. Er versucht uns zu verschlingen, denn er kann uns nicht verschlingen. Aber er kann schreien. Er kann uns niedermachen, wenn wir es zulassen. Wenn wir nicht dann sagen, halt, stopp. Wenn du jetzt vor dieser Arbeit sitzt, vor der nächsten Arbeit und diese Ängste wieder hochkommen und diese Zweifel und du fast schon wieder in Verzweiflung kommst, dann werd still und sag, nein. Jesus Christus, du bist bei mir. Ich bin dein Kind. Ich gebe dir die 3 Stunden, die ich gelernt habe. Und ich bitte dich, hilf mir, diese Arbeit zu schreiben. Und mach mich ruhig. Ist das nicht zu einfach? Aber das ist die Realität. Und es wird einmal klappen und das nächste Mal nicht, weil das Neue noch so neu ist. Aber die Realität ist, dass du neu bist, dass du Gottes Kind bist. Und du bist immer sicher in seiner Hand. Und wenn Ängste kommen, dann darfst du sagen, Jesus Christus, danke, dass du da bist. Denn ich habe mal in meinem Notizbuch so einen Satz geschrieben, wenn Jesus und die vollkommene Liebe in dein Herz einzieht, hat es zur Folge, dass die Angst und die Verwirrung auszieht. Und dann habe ich noch, weil ich so schlau bin, in Klammer geschrieben, eigentlich. Ich muss mal die Stelle wieder suchen, weil ich will die rausradieren. Es ist nicht eigentlich, das ist so. Es ist wirklich so. Wir sind sicher in seiner Hand. Und er hat ein großes Bedürfnis, uns in unserem Alltag beizustehen. Uns zu unterstützen. Er will uns erfreuen. Er will uns erquicken. Aber nie verwechseln mit, er will, dass unser Leben geradeaus läuft. Ja, wir gehen von Sieg zu Sieg. Das ist nicht Leben. Das haben wir alle schon erkannt. Wir werden krank oder unser Nächster wird krank. Es ist Tod. Es ist oft Verzweiflung da um uns herum. Das wird immer sein, solange wir hier auf dieser Erde leben. Aber wie wir damit umgehen, was die Dinge mit uns machen dann, das ist unsere Entscheidung. Wir können uns dem hingeben und es geht ganz leicht. Selbstbedauern. Boah, jetzt, ich habe so viel und jetzt passiert das mit dem blöden Auto. das drückt einen voll nieder. Und das ist nicht nur kurz, ich sage jetzt zwar, wie leicht ist das? Das ist echt ein Kampf, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du es gut machst. Obwohl ich jetzt vor einem kaputten Auto bin, obwohl ich jetzt vor meinem Leben hocke, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, weil der Job verloren ist, die Frau gestorben ist oder meine Kinder einen Weg gehen, den will ich nicht oder das ist so schwierig für mich. All die Dinge, die uns, kann jeder wahrscheinlich so eine ganze Litanei aufzählen. Wir haben Bedrängnis, aber wir wissen, dass wir jemanden haben, der für uns ist. Und das Einzige, was er von uns fordert, ist nur das, was wir haben. Natürlich brauchst du nicht nur da sitzen. Oder er will nicht nur, dass wir nur da sitzen und beten, Herr, hilf uns, schenk mir den richtigen Weg. Und du stehst nicht auf, um zu gehen, weil er wird dich leiten auf diesem Weg. Aber wenn du nie diesen ersten Schritt machst, und ich habe das irgendwie in dieses Bild, du machst so viel, ja, diesen ersten Schritt, aber das, was dann danach kommt, was Gott tut, ist viel größer. Aber was er von dir fordert, ist dieser erste Schritt. Und ist nicht viel. Ist wie bei den Jüngern. Was habt ihr, Jünger? Und die sagen, 5 Brote, 2 Fische. Ja. Aber was Jesus dann daraus macht, ist ja brutal. Und er befahl ihnen, dass sie sich nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Da gab er das seine Jünger und die verteilten es unter die Anwesende und sie wurden alle satt. Und dieses finde ich auch, da bin ich schon hängen geblieben, sie teilten sich auf in Tischgemeinschaften zu je 50 und je 100. Wie ist denn das mit Arbeiter? Gibt jede Arbeit, jede Position gleich viele Punkte? No. Manche gibt 15 Punkte, manchmal 30, manche nur 5. Ja? Aber du fängst mit einer an, oder? Und arbeitest dich vor. Und so ist es da auch. Jesus, also glaube ich, Jesus hat die Jünger, hat die Leute verteilt in kleinen Gruppen und hat zu den Jüngern gesagt, hat er Jünger ausgestattet mit Brot und Fisch und hat gesagt, jetzt geht er zu einer Gruppe und teilt aus und dann geht er zum nächsten. Und das ist ja auch dieses, dass wir oft Angst haben vor diesem großen Berg. Ja, boah, wir schaffen das nicht. Ja. Aber eigentlich müssen wir nur den ersten Schritt gehen und dann der nächste und tatsächlich sind wir irgendwann oben. Ja. Und so ist das bei der Arbeit ja auch. Nur sehen wir oft, wollen wir schon genau wissen, was hinter rauskommt. Aber manchmal wissen wir das nicht mehr. Aber was wir tun sollen, ist das, was wir haben, aufschreiben und Gott bitten, dass er das noch vervielfältigt. Und er ist treu. Und er wird uns geben, was wir brauchen. Und was das größte Wunder dabei ist, dass er vielleicht euch nicht die 1 gibt, die ihr gern wollt. Aber dass diese Angst vor dieser Arbeit, diese Angst vor diesem Schritt, dass das weggeht. Und es wird euch frei machen, es wird euch einfach locker machen. Da werdet ihr wieder nicht einen Tag vorher schon abends nichts machen können, weil ihr Angst habt, am nächsten Tag habe ich die Arbeit, ich darf jetzt nichts machen, ich muss lernen. Diese Angst, die soll weggehen aus eurem Leben. Und Gott will nicht, dass ihr lebt. Aber die Realität ist, ich weiß das in meinem Leben, ich habe jahrelang bin ich morgens aufgestanden und habe Angst gehabt. Am Sonntagabend, es war ganz schlimm. Angst gehabt vor der Woche. Ich konnte es aber nicht so festmachen. Und ich weiß noch, dass da hat Elke, meine Frau, noch einen Satz gesagt, der hat mir echt zu denken gegeben. Da wollte man abends irgendwie noch was unternehmen, sonntags. Und er hat gesagt, ich kann nicht, ich hab Angst. Ich habe morgen so viel Arbeit. Und ich würde gern, aber ich kann nicht. Und dann hat sie gesagt, Markus, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Angst zu haben, die so ihn so lähmt. Und ich hatte das damals wirklich schon als, das ist halt so in meinem Leben. Aber das muss nicht so sein. Und da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken und das Gott zu bringen. Und es hat Jahre gedauert. Aber jetzt ist es so, dass ich morgens aufstehen darf und da kommen sie immer noch, diese Ängste. Aber ich sage, hey Jesus, du bist bei mir, schön. Ich freue mich, diesen Tag mit dir zu gehen, weil du da bist. Ich freue mich nicht auf den Tag, sondern ich freue mich auf den Tag, weil du mit mir gehst. Da kann dann kommen, was will. Und es wird hart werden. Das sind manche Tage, wo ich auch falle. Aber es ist ein ganz anderes Aufstehen, Leute. Das ist ein Leben, wo wieder Spaß macht, wo Freude macht. Und Gott will, dass du dich freust. Und dann kommt dieses, und das finde ich so irre, dass die Jünger am Ende noch diese 12, dass die die Reste von den Broten und von den Fischen aufglauben, oder wie sagt eben, aufglauben, sagen wir Schwäbisch, also aufglauben, und sie haben nachher 12 Handkörbe voll Brot. Also am Anfang hatte sie 5 Brote und 2 Fische und zum Schluss waren dann alle satt und dann haben sie 12 Handkörbe voll Brot. Es war mehr, was sie am Anfang gehabt haben. Ist es nicht irre? Und ich denke, da fiel mir dann, also ich kam immer wieder auf diese Arbeit, Entschuldigung, wenn ich euch damit nerv, ja. Und ich denke, im Abitur oder wenn man so ins Abitur geht, dann ist ja 15 die höchste Punktzahl, ist das richtig? Ja, in der Arbeit. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, wenn du keine Angst hättest oder wenn du nichts, auch wenn du nur zimperlich oder blöd dich vorbereitet hast, Gott schafft locker mit dir eine 12. Irgendwie habe ich das da so gelesen. Ja. Könnt ihr natürlich denken, was ihr wollt davon. Er nagelt mich da nicht fest, wenn er dann nur 5 Punkte hat. Ja. Aber irgendwie war das irgendwie echt stark. Ich dachte, ja, das kann ja nicht sein. Vorher waren nur 5 Brote und 2 Fische da und jetzt sind 12 Körbe Brot da. Haben die das? Ja, ich will jetzt gar nicht wissen, was sie mit dem gemacht haben. Aber irgendwie war es dann auf einmal mehr. Das ist so unglaublich, das ist so ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist echt stark. Ja. Und das ist so, das hat mich echt begeistert an diesem Text. Und dass er das einfach, dass Gott es uns so aufschließen möchte. Er fordert einfach diesen Glauben von uns. Wisst ihr, er war ein paar Verse vorher da in Kapitel 6, da kommt Jesus ja in seine Vaterstadt. Du hast gepredigt, Matthias hat es gepredigt. Er kam in seine Vaterstadt und er hat gepredigt und die Leute sagen dann auf einmal, wer ist denn das, Jesus? Wir kennen seine Geschwister, wir kennen seine Eltern, das kann ja nichts werden. Ja? Und sie haben sich an Jesus geärgert. Und dann heißt es, und er konnte dort nicht viel Wunder tun. Und er wunderte sich über sie. Ich weiß nicht, ob manchmal Gott sich über uns wundert. Aber es geht dann gar nicht weiter. Er sagt nicht, er wunderte sich und schelte sie oder er schimpft sie, sondern nur, er wundert sich. Aber die Folge ist, dass er keine Wunder tun kann. Er hat eigentlich von uns fordert er den Glauben, diesen Schritt, dieses Vertrauen. Gestern war ich am Abendessen eingeladen bei ihrer Familie und die haben noch andere eingeladen, die ich nicht kannte. Und da hat auch eine Frau erzählt von ihrem Kind, die sind Fahrradfahren gewesen, aber sie auf dem Fahrrad, das Kind auf dem Tretroller und es ging abschüssig und das kleine Kind war natürlich begeistert, wie es ging abwärts, ja, und volle Karacho und unter war natürlich Querstraße, ja, volle Verkehrsstraße mit Autos, ja, und sie sieht, wie das Kind ins Roller kommt und die Frau schreit, steigt ab vom Rad und rennt hinterher und schreit, sie soll anhalten und betet währenddessen, Herr, hilf, mein Kind kommt um. Und auf einmal kommt aus der Garage ein Mann raus, schnappt dieses Kind hoch, der Roller geht anscheinend weiter und gibt sie der Mutter. Eine andere Frau hat dann gesagt, boah, das war ein Engel. Und die hat gesagt, ja, weil ich habe dann danach geguckt, wo er ist, ich habe den nicht mehr gefunden. Und das Irre ist, das fand ich den Text am Anfang, den Psalm, was war das für ein Psalm? 34. Und dann war sie daheim, ist ruhig vorher und hat die Bibel aufgeschlagen. Und dann hat sie gelesen, was für ein Text? Du hörst mein Schreien. Oder du hast mein Schreien gehört. Und es war für die nochmal so eine Bestätigung. Und ich fand es so erfrischend, wie die das erzählt hat. Und da war noch eine andere Familie da, wo auch von einem Wunder erzählt hat bei seinen Kindern. Das hat mich echt ermutigt. Auch wenn ich manches in Gottes Wort nicht verstehe und wie Gott wirkt oder wie wie Gott manche Leute heilt und manche nicht heilt. Verstehe es nicht. Manche hatten die Gabe der Heilung und konnten aber nicht alle heilen. Das finde ich irgendwie irre. Aber Gott ist da souverän. Aber das hat mich echt ermutigt, da dran zu bleiben, einfach zu vertrauen, zu schreien. Herr, hilf, und er greift ein und hat da wirklich auch übernatürlich geholfen. Und das hat mich echt stark ermutigt. Und mit dem Satz oder mit dieser Geschichte will ich euch einfach, will ich jetzt beende die Predigt und möchte euch ermutigen, diese Schritte zu gehen. Und es sind kleine Schritte, es sind wirklich diese Schritte, die ihr gehen könnt. Er überfordert euch nicht. Gott hat euch lieb. Amen.